Voll mein Ding. Engagiert in Templin und Umgebung. Willkommen zum Podcast. Hier ist Jerry Anarika und wir sind heute im Gespräch mit
Gernot Schwill.
Und wo sind wir jetzt gerade?
Ja, wir sind in Altplacht. Altplacht ist ein kleines Dorf, bekannt durch die wunderschöne alte Kirche, die auch den Namen trägt, Kirchlein im Grünen. Wir sind hier mitten im Grünen, mitten im Wald. Altplacht hat eine wunderschöne Umgebung, also Wald sagte ich gerade, dann auch viele Seen und in Zeiten ohne Corona also auch Kultur bietet.
Und du bist wo geboren?
Ich bin in Prenzlau geboren.
So, bist du, wie du mich gesagt hast,
Ich bin ein Ur-Uckermärker. Habe also die Schule auch hier in der Uckermark besucht. Ich habe dann anschließend in Greifswald studiert. Und dann habe ich ein Forschungsstudium absolviert. 1974 habe ich geheiratet. Und ein Jahr später kam unser Sohn und noch ein Jahr später unsere Tochter. Ja, und dann habe ich als Schulpsychologe gearbeitet. Für mich eine wunderbare Tätigkeit, so im Nachhinein ausgefüllt. Es war für mich kein Job, es war so die Erfüllung.
So, mich interessiert
das Leben überhaupt. Alles, was dazugehört.
Ich mag?
Ich mag Menschen, ich mag Gespräche. Nicht Menschen allgemein, sondern eben Menschen, die bestimmte Werte haben, die für mich wichtig sind. Zum Beispiel mag ich überhaupt nicht, aber das wird bestimmt noch
kommen. Das kommt jetzt gleich, ja.
Ich mag überhaupt nicht Fremdenfeindlichkeit, Rassismus. Das sind Werte, die für mich überhaupt nicht da sind. Also die lehne ich total ab.
Ich kann,
denke ich, gut zuhören. Ich glaube auch, dass ich gut vermitteln kann, wenn es Streitigkeiten zwischen verschiedenen Leuten gibt.
Erzähl uns, was hast du alles ehrenamtlich in dein Leben gemacht? Ich glaube, das kann eine Menge sein.
Das war ein bisschen auch, ja. Ich war viele Jahre lang Jäger, also Weidmann. Und hatte dann dort das Jagdhornblasen gelernt und hatte zwei Gruppen geleitet. Wir waren Vize-DDR-Meister bei Ausscheiden geworden. Es hatte mir ganz viel Spaß gemacht. Nach der Wende bin ich Mitglied der Grünen geworden, bin ich nach wie vor. Hatte mich dann politisch engagiert, habe also eine Weile im Stadtparlament Templin als Abgeordneter gearbeitet.
Und was macht man da?
Da kümmert man sich, also speziell jetzt als Grüner, um den Erhalt der Umwelt. Heute gerade, als ich dort stand und auf dich wartete, las ich einen Aushang dort am schwarzen Brett. Da wird die Bevölkerung aufgerufen, in ihrem privaten Garten eine kleine Fläche für die Insekten, wo das Gras nicht gemäht wird, sondern wo es blüht, um eben den Insekten Futter zu geben. Es wurde gesagt, dass die Stadt Templin dieses Anliegen hat und wunderbar. Aber die Stadt Templin lässt in jedem Jahr die Straßenränder mähen. Weißt du, und das wäre eine Blühfläche. Und ich weiß, dass vor Jahren schon auch eine Frau, die bei den Grünen engagiert ist, in der Stadtverordnetenversammlung das angemahnt hat, ne, das gefordert hat. Nichts hat sich getan. Jedes Jahr in den letzten Jahren fahren ein, zweimal im Jahr diese dämlichen Maschinen, die Maschinen sind nicht dämlich, die Leute, die das anordnen, sind dämlich, lang und verhindern so das Entstehen von so wichtigen Blütenstreifen. Ja, ja, und ich denke mal, da muss man wirklich dranbleiben, ja, als engagierter Bürger und muss den Leuten ständig auch auf die Nerven gehen.
Und was hast du noch weitergemacht? Wo hast du dich noch weiter engagiert?
Dann, als die Flüchtlingssituation kam, eben habe ich geholfen durch Sprachkurse. Ich habe mir selbst überlegt, was kann ich machen mit ihnen und habe dann eben sie zusammengenommen und Männer und Frauen und habe dann mit ihnen Deutsch gemacht. Und irgendwann kam auch Frau Werner, also die Zeitungsredakteurin, vorbei. Die guckte zu und schrieb dann in ihrem Artikel, dass ich nicht nur Deutsch vermittle, sondern auch knigge. Ja, und das habe ich dann mit Händen und Füßen gemacht und ja, und es machte mir Spaß und ich hatte den Eindruck, es machte auch den Leuten Spaß. Ich würde dir gerne noch ein lustiges Erlebnis erzählen. Ja? Eine besondere Beziehung hatte ich zu einem Ehepaar, Musa und Salima. Die kamen als Verheiratete hierher. Hier ist dann ihr Sohn Ramin geboren, waren viele Jahre in Templin, sind jetzt in Neubrandenburg. Und irgendwann, ich hatte also nur mit den beiden Deutsch machen wollen und hatte mir überlegt, die Wörter lieben und mögen, ihnen zu vermitteln, ja. Und ich habe dann das so gemacht, also der Musa spricht gut Deutsch, aber Salima nicht. Und ich habe gesagt, und Musa hat dann immer übersetzt, ja, für die Salima. Ich kenne dich, Musa, und ich kenne Salima gut und ich mag euch. Ich kann also zu dir sagen, Musa, ich mag dich, und ich kann zu Salima auch sagen, ich mag dich. Aber ich kann nicht zu Salima sagen, Salima, ich liebe dich. Musa hat das übersetzt für Salima und dann antwortete Salima, was ich natürlich nicht verstand. Und ich sage, Musa, was hat sie gesagt? Ja, sie hat gesagt, Musa, das hast du lange nicht zu mir gesagt. Weißt du, das sind so diese kleinen lustigen Sachen.
War dir bewusst, welche Situationen die Menschen dazu brachten, aus ihrem Land zu fliehen, bevor du dich für die Geflüchteten engagiert hast?
Nein, also jedenfalls nicht zu Beginn. Ich habe dann in der Folgezeit eben durch persönliche Gespräche mit den Geflüchteten, mit den Migranten oder wie wir sie auch nennen wollen, habe ich viel erfahren über das Leben dort, über ihre Probleme, über ihre Schicksale. Und das war schon manchmal sehr schlimm, was ich da gehört habe.
Und wie ging es dir damit?
Also mir ging es unter die Haut. Das bewirkte, dass es mir leid tat, dass ihr das, was ihnen widerfahren war, dass es mir leid tat. Aber zum anderen glaube ich schon, dass das auch motivierend wirkte. Ja?
Zu dir?
Für mich motivierend. Ich muss da helfen, das ist schon ganz wichtig. Bei allem Leid, das sie erlebt haben, muss es ihnen besser gehen. Und da wollte ich ein bisschen und will ich immer noch einen Beitrag leisten. Aha. Also eine Erfahrung, die ich aber gemacht habe, ist, wenn ich vor dem Kennenlernen dieser Kultur zum Beispiel in Berlin verschleierte Frauen gesehen habe, ja, dann habe ich mir schlecht vorstellen können, hinter dem Schleier Menschen verbergen, die genauso denken und handeln wie du und ich, ja, und eben durch mein Kennenlernen eben dieser Menschen weiß ich eben, dass auf der ganzen Welt eben, auch wenn die Kleidung eine ganz andere ist, ja, dass eben trotzdem das Denken und das Fühlen ja weitestgehend meinem eigenen Fühlen und Denken entspricht. Und das ist für mich eine wichtige Erfahrung gewesen. Nun ja, ich denke mal, dass eine ganz wichtige Voraussetzung dafür ist, dass man gewisse Vorbehalte, die man hat, weil man eben fremde Kulturen oder ich fremde Kulturen ja recht wenig kennengelernt habe, dass man eben vorbehaltlos agiert. Also ohne irgendwas im Kopf zu haben, sondern einfach den Mensch als Mensch ansieht und sich auch entsprechend verhält.
Was glaubst du, was konnte getan werden, um mehr Akzeptanz zu erreichen?
Ja, also ich denke mal, solche Leute wie Ali, der gut Deutsch spricht, dafür zu gewinnen, und das würde, denke ich mal, Ali auf jeden Fall machen und andere bestimmt auch, die berichten lassen, was sie erlebt haben. Ja? Also nicht nur, dass man einen Zeitungsbericht, sondern die Leute müssen das selbst. Ich glaube, das ist am wirksamsten, wenn sie über ihre eigenen Schicksale reden können.
Was hast du gedacht, als du die Geschichten der Geflüchteten erfahren hast?
Na, man wird sich erstens bewusst, wie gut es uns hier geht. Trotz gewisser, ja, wir klagen auf hohem Niveau, ja. Das ist das eine. Und man hat Verständnis. Und man hat Unverständnis für das Abschieben. Ja, dass eben jetzt, glaube ich, vor kurzem ist wieder eine Maschine in Kabul gelandet mit Leuten, die abgeschoben wurden. Weißt du, wenn es Straftäter sind, die sich hier etwas zu Schulden haben kommen lassen, habe ich Verständnis dafür. Ich denke mal, wenn sie hier in unserem Land sind, sollen sie sich auch an unsere Gesetze halten. Aber Leute, die sich engagieren, die Deutsch lernen wollen, die kann man einfach nicht. Ich habe ein ganz frisches Beispiel jetzt. Ahmed spricht ein hervorragendes Deutsch. Und Ahmed hat jetzt den Bescheid bekommen, er muss zurück. Hat keine Aufenthaltsgenehmigung bekommen. Er möchte aber nicht zurück. Hätte er einen Beruf gehabt, also erlernt und den Abschluss, dann hätte er günstigere Bedingungen gehabt. Also beim Ali ist das so, der braucht diese Angst nicht zu haben. Aber Ahmed muss jetzt diese Angst haben und hat diese Angst und versucht irgendwas. Aber ich kann ihm nicht helfen, ich würde gern helfen. Also das tut mir leid, dafür habe ich kein Verständnis. Wir brauchen Arbeitskräfte, die sind willig, die sind motiviert und man schiebt sie dann ab. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Ich habe vor einiger Zeit einen Film gesehen, ich weiß den Titel nicht mehr, da ging es um Templin. Und also Templin wurde vorgestellt und unter anderem auch das Engagement der Stadt, Flüchtlinge zu beherbergen. Und da gab es dann eine Diskussionsrunde, an der ich leider nicht habe teilnehmen können. Und in dieser Diskussionsrunde traten zwei Männer auf, die ich kenne. Und die hatten also so furchtbar schlimme Ansichten geäußert. Also der eine zum Beispiel, was suchen die hier? Ne? Warum sind die hier? Und der eine, das ging dann nicht um Afghanen, vielleicht vor ein, zwei Jahren, ging es durch die Medien, dass eine Kapitänin auf so einem Rettungsschiff für Flüchtlinge, die hatte Probleme, die Flüchtlinge in einem Hafen abliefern zu können. Und dann wurde eben von dem einen dieser beiden Männer gesagt, ja, die hat dafür 1 Million Euro bekommen. Da werden irgendwelche Meinungen von AfD-nahen Leuten in die Welt gesetzt und die glauben das und plappern das nach, ohne zu wissen oder sich Gedanken zu machen.
Welche sind deine Werte?
Meine Werte?
Ja, welche Werte vertrittst du?
Ich weiß nicht, ob Freundlichkeit ein Wert ist.
Mhm. Ja.
Ja, und dann eben denke ich schon, dass ich Empathie habe, also empathisch reagiere, empathiefähig bin. Also ich bin ein Mensch, ich meine, dass ich ein Mensch bin, der schon nicht nur von Berufswegen, sondern auch, weil das zu mir gehört, empathisch ist. Ja? Ich versuche mich in meine Gegenüber, in diesem Fall du, beziehungsweise in die Flüchtlinge oder in die Menschen, mit denen ich zu tun habe, mich hineinzuversetzen.
Und auf welche Weisen hast du diesen Menschen noch geholfen?
Also ich bin in den Integrationsbeirat beim Landrat oder bei der Landrätin danach gekommen, weil ich in den Kreistag des Landkreises Uckermark gewählt wurde. Als es dann darum ging, in welchen Ausschüssen die einzelnen Leute und ich speziell jetzt arbeiten sollte, habe ich mich für den Ausschuss Integrationsbeirat gemeldet und habe dort auch versucht, die Interessen der Flüchtlinge zu benennen und zu vertreten.
Und das ist auch eine ehrenamtliche Tätigkeit, oder?
Ja. Man wird gewählt und arbeitet ehrenamtlich dort. Und
warte, nochmal, als
Kreistag, Kreistagsabgeordneter.
Was glaubst du, wie sich die Menschen fühlen, denen du geholfen hast?
Also ich hoffe doch, dass die Personen, die Flüchtlinge, die durch meine Hände gegangen sind, ja, also mit die in meinen Kursen waren, dass die eben doch Grundlagen bekommen haben, die eine Integration erleichtern. Zumal ich ja mein Ziel nicht nur darin sah, ihnen die deutsche Sprache zu vermitteln, sondern ja eben auch
die Kultur.
Ich denke, in einem fremden Land elementare Fähigkeiten zu haben, sich verständigen zu können, ist etwas ganz Wichtiges. Vielleicht sogar das Wichtigste für die Integration. Und das war schon in gewisser Hinsicht eine Herausforderung. Nun habe ich ja schon mal gesagt, ich war viele Jahre als Schulpsychologe tätig, habe also auch was das Pädagogische betrifft, gewisse Grundlagen und denke, dass ich die schon mit habe einbringen können, also dieses Wissen, nicht einfach nur theoretisch, sondern eben auch praktisch.
Und jetzt, 2021, gibst du immer noch Deutschunterricht für Geflüchtete?
Seit einigen Monaten mache ich das nicht mehr systematisch, weil die Afghanen sind weg, die haben Arbeit gefunden, die meisten jedenfalls, beziehungsweise wurden ausgebildet. Zum Beispiel mein Freund Ali, der ist dann nach Königs Wusterhausen gekommen und hat dort gelernt, den Beruf eines Bauzeichners und hat das toll absolviert, also hat jetzt einen festen Job in Berlin bekommen, fühlt sich dort sehr wohl, hat den Führerschein gemacht, sich ein Auto gekauft und ja, ist total integriert und besucht mich ab und zu, beziehungsweise ab und zu besuche ich ihn. Und dann reden wir über Gott und die Welt und über Politik. Und wie gesagt, ich habe ihm jetzt von dieser Maßnahme der afghanischen Regierung, dass eben Mädchen, die Eltern, ich glaube, ab 14 Jahren dürfen sie nicht mehr singen. Und das war mal ja, unter den Taliban war das ganz doll schlimm. Und Ali hat mir gesagt, was er erlebt hat, als er in Afghanistan studiert hat, dass er mal mit einem Mädchen auf einer Bank gesessen hat. Und dann kamen Polizisten und haben sofort gefordert, weg, das geht nicht. Ja. Und das scheint jetzt wieder so zu werden.
Was hast du davon, wenn du anderen Menschen hilfst?
Ja, ganz viel. Ja,
ich hab
natürlich nicht nur gegeben, sondern auch genommen. Es gab ein Nehmen und Geben. Ja? Ich habe ihnen eben versucht, die deutsche Sprache näher zu bringen und unsere Kultur, unsere Eigenarten. Und habe von ihnen ganz viel über ihr Land erzählt bekommen. Allerdings eben häufig Sachen, die nicht erfreulich waren. Eben solche Sachen, die Grund dafür waren, dass sie gehen mussten. Was, ich hatte vorhin Musa erwähnt, Musa und Salima, ja. Da war das so, dass Musa in einer Apotheke arbeitete und der Vater von Musa war Polizist, ein höherer Offizier auch. Und irgendwann kommen Leute zu Musa und sagen, hier ist ein Brief für deinen Vater. Das waren Taliban. Und Musa bringt diesen Brief zu seinem Vater und in dem Brief steht, entweder du arbeitest jetzt für uns, für die Taliban, oder wir wissen jetzt, wo deine Kinder arbeiten und wo sie, dann werden wir also, wird Schlimmes mit den Kindern passieren. Das war Grund, weshalb der Vater gesagt hat, sofort Sachen packen und sofort raus aus Afghanistan. Die sind jetzt hier und wie gesagt, Musa mit Familie in Neubrandenburg und der Vater mit seiner Familie und den übrigen Töchtern in Fürstenwalde. Ja, das sind also Sachen, die ich dann erfahren habe und wo ich dann eben sagen konnte, ja, die haben allen Grund gehabt zu gehen, wo ich Verständnis bekommen habe und eben mit Deutschen diskutiert habe, die da sagten, die wollen nur eben das Gute und die hätten doch da bleiben können, ne? Die wollen also nur sind nur Wirtschaftsflüchtlinge. Da kann ich dann eben sagen, nix da. Ich weiß von verschiedenen, welche Schicksale sie dort hatten. Ich war dreimal in Mosambik als Volontär.
Ah, hast du dich da auch engagiert?
Ja, und engagiere mich immer noch. Ich war dreimal dort in so einem Nationalpark. Um zu helfen, haben wir Nahrungsmittel mit hingebracht. Mal haben wir dann technische Sachen gemacht, Photovoltaikplatten auf Schulen gebracht, um dort Licht in die Schulen zu bringen. Und da gab es eine Frau, die in der Küche mitgeholfen hat. Sie war die Cousine von Dorsia. Dorsia sprach ganz gut Englisch, weil sie in Südafrika mal gearbeitet hat. Aber Rinja nicht. Rinja sprach nur Portugiesisch und wir konnten uns nur entweder mit Hilfe eines Dolmetschers oder eben mit Händen und Füßen verständigen. Und ich habe dann aber erfahren, dass sowohl der Dorsia als auch der Xinja ganz doll schlecht ging. Sie hatten kaum Geld und es war dann für mich eine wichtige Sache, so dass ich dann eben ihr monatlich eine bestimmte Summe überwiesen habe, beziehungsweise immer noch überweise, mit dem Ergebnis, dass Xenia Englisch lernt. Und dieses Englischlernen hat jetzt so ein Niveau erreicht, dass wir kommunizieren über WhatsApp. Und wenn ich ihr etwas schreibe, sie etwas frage oder ihr irgendwas mitteile, dann kommt ganz schnell die Antwort auf Englisch. Und ich merke, sie braucht kein Wörterbuch, um mir zu antworten. Und das macht mein Herz eben froh. Ja, das ist, meine ich, so richtig praktizierte Hilfe.
Ja, da hast du schon die Antwort, was macht die Engagement mit dir? Eine Freude, einen Lebensinhalt?
Das ist, auch das ist ein Geben und Nehmen. Es bewirkt bei mir Freude. Ich freue mich, dass ich helfen kann. Toll. Ja, Jiri, das sind eigentlich die wichtigsten Sachen.
Ja, ne, danke. Ich bedanke mich bei dir für die Zeit, für deine schönen Gespräche, für deine Offenheit.
Jiri, dazu kann ich Folgendes sagen. Du bist mit Schuld daran, weil das deine... Ich erwidere das nur, was man sagt, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus. Ja? Kennst du das? Nee. Aber es ist wichtig, ja? Und du bist eine sehr sympathische und offen wirkende Frau. Und das provoziert ja geradezu so ein Verhalten von
mir. Oh, danke. Dieser Podcast wurde für euch produziert vom Regionalverband Nordbrandenburg, der Johanniter Unfallhilfe. Gefordert durch das Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat im Rahmen des Bundesprogramms Zusammenhalt durch Teilhabe.